Hot Cannstatt, der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Bin ich denn schon drin?
18:58.
Die gute alte AOL-Werbung, die Jüngeren unter euch wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Damals, als diese sogenannte Interwebs ganz neu war, gab es eine Werbung mit Boris Becker von AOL.com. Ja. Gut, die Zeiten sind schon lang vorbei. Dirk, was haben wir heute vor?
Heute haben wir jede Menge vor, weil es ist Champions League nicht mehr. Es ist Europa League und wir hatten letztes Jahr in der Champions League-Saison diese kleine schnuckelige Runde einberufen und zwar
so ist es.
8-mal zur Champions League, dann nochmal Pokal-Halbfinale in Berlin, unser Auswärtsspiel. Und dann haben wir uns gedacht, machen wir es doch wieder.
So.
Machen wir es zur Europa League wieder. Zu einem anderen Zeitpunkt. Ihr seht, keine Brezel, keine Butterbrezel da, kein Kaffee da. Kein Champions League Frühstück, aber der Europa League Vorabend Countdown, der startet bei uns genau jetzt.
Was ihr auch nicht seht, ist die eigentlich liebgewonnene Topfpflanze, die Kastanie. Wer sich erinnert, wir haben letztes Jahr euch gefragt, wie soll sie denn heißen, dieses bemitleidenswerte Geschöpf. Ihr habt euch für Kastanie entschieden und leider hat sie den Sommer nicht geschafft, die Kastanie. Offensichtlich hat jemand nicht gegossen, Herr Preis.
Die hörte ja weder in mein Büro noch in dein Büro. Wir haben sie immer entführt.
Ja.
Ausgerechnet auch noch bei der Polizeireporterin. Ja, das war natürlich sehr fahrlässig. Ja. Wir wissen gar nicht, ob sie es nicht geschafft hat. Sie ist vielleicht auch bei bester Gesundheit,
das ist richtig,
also die Kastanie. Aber sie hat es nicht mehr in unser Setting geschafft, weil ihr seht hier hinten, mein VfB hat ein bisschen aufgerüstet. Wir haben ein wunderschönes Setting, eine Hintergrundwand mit einem Fußballplatz, der auch sich Neckarstadion nannte.
Ich glaube, euch allen bekannt sein dürfte auch, ja, genau. So, Dirk, heute auf dem Programm natürlich der Blick auf den Gegner, auf den FC Basel. Natürlich das aus der letzten Saison schon bekannte Telefonat mit den Kollegen vor Ort.
Ja.
Heiko Hinrichsen, David Scheu und Christian Pavlic, die sind gerade noch in der Pressekonferenz mit Sebastian Hoeneß. Und irgendwann in den nächsten 15, 20 Minuten werden wir mal zum Hörer greifen und da durchklingeln.
Und in der Schweiz anrufen, um die Kosten auf den Handys der Kollegen nach oben zu treiben.
Ja, ob sie bei diversen Anbietern sich eine eSIM vorher rausgelassen haben, die Jungs. Ja, wir werden sehen.
Ja, ansonsten natürlich blicken wir auf die Europa League. Erstes Auswärtsspiel morgen 21 Uhr im St. Jakob Park zu Basel. Aber wir blicken auch noch kurz zurück. Erstens, es gab schon ein Europa League Spiel letzte Woche Donnerstag gegen Celta de Vigo. Und es gab ein Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. 2 Siege des VfB Stuttgart. Und da gibt es ein bisschen was zu besprechen.
So ist es. Und bevor wir einsteigen, noch ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wir werden diesen Livestream später als reines Audio auch in alle Podcatcher dieser Welt pumpen. Das heißt, ihr bekommt das auch noch als rein Audioformat. Abonniert einfach bis dahin, so ihr es noch nicht getan habt, unseren WhatsApp-Kanal. Folgt uns auf Instagram, auf Blue Sky oder Facebook. Und holt euch das Mein VfB-Abo auf sdn.de. Dann seid ihr rundum versorgt mit allem, was wir und auch alle anderen Kollegen, die für Mein VfB arbeiten, so an Inhalten produzieren. So, Celta de Vigo.
Celta de Vigo, ein beeindruckender Auftritt. Es gab jemand im Team des Gegners, der hinterher sagte, es kann sein, dass Stuttgart uns mehr dominiert hat, als es Real Madrid, Barcelona oder Atletico Madrid gemacht haben.
Sie sind
physisch extrem stark. Das zeigt sich mit, um ohne Ball dagegen anzukommen, ist richtig schwer. Wir nehmen heute eine Lehrstunde aus Stuttgart mit.
Das war ein gewisser Herr Borja Iglesias,
so ist
der Torschütze des Gegners. Und der hat das gesagt nach einer für mein Empfinden doch relativ schwachen Vorstellungen der Spanier. Damit hat man so eigentlich nicht unbedingt gerechnet, zumindest nicht, wenn man ihre vollmundigen Ankündigungen im Vorfeld gehört hat. Aber da wurden Lines gedroppt, wie die jungen Leute heute sagen, von wegen, wir fahren nach Stuttgart, um zu gewinnen, wir wollen hier 3 Punkte mitnehmen. Davon hat man aber nachher in diesen 90 Minuten auf dem Platz gar nichts gesehen, zumindest ich nicht. Ja, ich weiß nicht, vielleicht war jemand anders noch im Stadion, der da einen anderen Blick auf die Sache hatte. Aber der VfB hat das, ganz ehrlich, in einer Art und Weise gespielt, dass man sagen muss, selbst wenn die sich vielleicht ein bisschen mehr noch angestrengt hätten, hätten sie wirklich Schwierigkeiten bekommen. Denn hohes Pressing, sehr hohe Intensität und zwar nicht nur phasenweise, sondern wirklich bis zu dem späten Gegentor, diese letzten 10 Minuten muss man ein bisschen ausklammern, glaube ich, das hat sich keiner so vorgestellt, war auch unnötig und aber auch vielleicht gar nicht so schlecht, weil eben diese Phase zeigt einer Mannschaft, sie ist dann eben doch noch kein Spitzenteam, denn ein Spitzenteam spielt so eine Nummer anders runter.
Zur Leistung von Celta Vigo kann man natürlich auch sagen, man ist immer nur so gut, wie der Gegner ist.
Richtig, genau. Ja, leider kein Kästchen hier, ja. Aber... Ja.
Aber nee, ich fand es auch, also bis dann wirklich kurz vor Schluss, eine sehr reife Leistung des VfB, die ein bisschen erinnert hat an die noch besseren Zeiten. Also wir sprechen ja immer noch von guten Zeiten beim VfB Stuttgart, aber vor anderthalb Jahren, als diese überragende Saison, die in der Vizemeisterschaft geendet hat, so ein bisschen sah das schon aus. Ne? Also wirklich den Gegner permanent unter Druck setzen, dann auch wirklich gute Abläufe im Offensivspiel bei Ballgewinnen sind sie dann wirklich vors Tor gekommen.
Eine klassische Steigerung auch von dem St. Pauli-Spiel ein paar Tage davor. Da hat auch Sebastian Hoeneß im Vorfeld bei der Pressekonferenz vor dem Europa-League-Spiel gesagt, das hat ihm da schon in Ansätzen ganz gut gefallen, das möchte er jetzt mehr sehen und seine Mannschaft hat das genau auf den Platz gebracht. Dazu ein Tor erzielt, das einfach am Reißbrett entworfen war, nämlich das 1:0 durch Badrin Buadani, ja, der einfach nur einen langen Ball von Alex Nübel rechtzeitig erkennt und einfach schon vor allen anderen losläuft in seiner eigenen Hälfte und dann dieses Ding mit einem Kontakt wunderschön über den Torhüter, der Radu hieß er, glaube ich, Rumäne, verwandelt. Das ist ein Reißbrett-Tor, denn da ist es entstanden. Das wurde einfach, das ist ganz klar geskriptet gewesen und dementsprechend haben sich natürlich alle nachher drüber gefreut, vor allem voran Alex Nübel, der ja, seinen ersten Assist in dieser Saison feiern konnte. In letzter Saison ist ihm, glaube ich, auch einer geglückt auf Jamie Leveling, meine ich. Und das war so ein bisschen der Dosenöffner in diesem Spiel, denn davor hat der VfB schon eine Halbzeit hingelegt, die war schon so, dass man eigentlich Tore daraus hätte mitnehmen müssen. Die gelangen nicht, da hat es noch ein bisschen gehapert im letzten Drittel und dann dieses Tor kurz nach Wiederbeginn.
Ich musste ja sofort an die WM 2010 denken.
Ja?
Ja. Spiel gegen England.
Ah, ich erinnere mich. Neuer Klose.
Neuer, genau, prügelt auch das Ding vor und es war dann ein bisschen anders im Abschluss, aber Manuel Neuer schießt den Ball nach vorne, Miroslav Klose enteilt auch dem Abwehrspieler und so mit einer Grätsche, mit einem langen Bein schiebt er den Ball am Torhüter vorbei. Auch ein Assist für den Keeper. Daran musste ich denken, auch wenn es schon eine Weile her ist, 15 Jahre. War eine schöne Erinnerung.
Ja. Der zweite spät im Wechselfenster zum VfB gestoßene Neuzugang aus Nordafrika/Frankreich, der hat dann in der Folge zugeschlagen. Bilal Elchanus, so ein bisschen fast eine Kopie des Tores gegen St. Pauli, zumindest was Fußhaltung bzw. Innenseite und Torecke angeht, in der Ball eingeschlagen ist. Ne? Das war schon sehr schön anzusehen und ich bin ehrlich gesagt, ein Stück weit überrascht, dass er jetzt in diesen 3-4 Spielen, die er für den VfB gemacht hat, schon auf, glaube ich, 3 Scorer kommt insgesamt. Ein Auftritt nach den anderen reiht, die durchaus eine gewisse Vorfreude wecken auf das, was da vielleicht noch kommt.
Ich dachte ja dann auch, nachdem die Verpflichtungen noch getätigt waren, war das erste Spiel dann nicht ganz so berauschend. Und dachte, okay, das dauert schon noch, bis die sich jetzt da finden in den Abläufen vorne, aber es ist jetzt dann doch innerhalb kürzester Zeit hat sich da einiges zusammengefunden. Ja, gerade wie du sagst, Bilal Elkanus macht es richtig gut, mal von außen, mal hinter der einzigen Spitze, setzt da schon Akzente. Und das Gute an der Europa League ist ja in diesem neuen Format, das letztes Jahr schon in der Champions League aufgespielt wurde, es ist egal, ob du dem Gegner jetzt irgendwie Hinweise gibst fürs Rückspiel, weil es gibt kein Rückspiel, man spielt nur einmal gegen jeden Gegner. Und so dieses Elkanus ist ja schon, du hast schon gesagt, so ein bisschen Schema, ja, kurze Ecke, spiel wieder raus, er kommt, zieht nach innen, langes Eck. Oder auch, ja, wir haben gesehen, dass die Abwehrspieler langsam sind, also schlagen wir den langen Ball. Ja. Gut, die können sich im Rückspiel nicht drauf einstellen. Es gibt kein Rückspiel, wie jedes Mal künftig wahrscheinlich und wie es letztes Jahr auch war, 8 Gegner, unterschiedliche 4 Heimspiele, 4 Auswärtsspiele, eine große Tabelle und dann gehen die ersten 8 direkt ins Achtelfinale.
Die den VfB Stuttgart zumindest bis morgen Abend Anpfiff auf Platz 8 listet, diese große Tabelle. Also über dem ominösen ersten Strich 2 gibt es ja in diesem insgesamten Teilnehmerfeld von 36 Mannschaften, du bist entweder in den ersten 8 dann kommst du ohne Playoff weiter ins Achtelfinale und bist du in den ersten 24, dann kommst du zumindest ins Playoff und dann möglicherweise 9 weiter.
24 spielen einmal noch Playoff. Hat zur Folge, dass du im Februar nochmal ran musst in zwei Spielen, um das Achtelfinale spielst. Und die letzten beißen die Hunde, die gehen ab Platz 25, kommt direkt raus, hat den VfB ja letztes Jahr erwischt in der Champions League nach dem 1-4 gegen Paris Saint-Germain. War dann, es war knapp, aber VfB war draußen und das soll dieses Jahr ja nicht passieren.
Mit 2 Siegen im Gepäck, St. Pauli und Celta de Vigo, ging es dann nach Köln, Sonntagabend 17:30. Hoeneß hat die Rotationsmaschine angeworfen, das war so erwartet worden. 6 Wechsel in der Startformation, auch Atakan Karasor zurück in der Startformation, ja, den es ja wirklich einigen Wirbel gab, weil er eben zum zweiten Mal in Folge St. Pauli und Vigo nicht in der Startelf stand und beides Mal, als er reinkam, dann auch nicht unbedingt, sage ich mal, fehlerfrei gespielt hat. Da waren schon in manchen Ecken des sogenannten sozialen Netzes ein Abgesang zu vernehmen auf den Kapitän. Dem hat Hoeneß entgegengewirkt, indem er ihn gestützt hat durch seine Startelf-Nominierung. Aber dem hat auch Atakarasun entgegengewirkt, denn er hat ein Spiel auf den Platz gebracht, das man so von ihm kannte. Souverän, ruhig, immer um, sag ich mal, Verbinden und Ausgleich zwischen den Mannschaftsteilen bemüht und alles in allem mehr oder minder fehlerfrei an diesem Sonntagabend.
Ich finde, man hat ihm schon ein bisschen angemerkt, dass er auch weiß, okay, wenn ich jetzt noch einen Fehler nachlege, dann wird es vielleicht wirklich grundsätzlich mit dem Vertrauen in seine Person, also als Spieler. Und deshalb war es für ihn schon wichtig, dass er dann, wie du sagst, eine ordentliche Partie geliefert hat, keine Schnitze sich erlaubt hat und eigentlich zu seiner vielleicht nicht ganz alten Leistung, aber zumindest zu einer soliden Leistung zurückgefunden hat.
Und er hat was ganz Wichtiges getan, nämlich er hat sich als großer Teamplayer zu verstehen gegeben, indem er nach dem Spiel gefragt wurde von den Reportern, ja, wie er denn jetzt diese Situation sieht, von wegen plötzlich da seit 2,5, 3 Jahren gefühlt unantastbar und dann einfach raus von heute auf morgen. Das ist zu akzeptieren. Ja, wir haben hier ein Leistungsprinzip in diesem Kader und wenn dieser junge Kerl, in dem Fall Cema, besser trainiert als ich und der Trainer meint, das ist die richtige Entscheidung, dann habe ich das zu akzeptieren und sonst nichts. Ja, er hätte sich auch hinstellen können und hier entweder einen auf die berühmte Leberwurst machen oder eine aktionistisch wirkende Kampfansage oder was auch immer. Das hat er alles nicht getan, sondern er hat das getan, was einem Kapitän gut zu Gesicht steht. Er hat als Verbinder, wie auch davor auf dem Platz agiert, hat gesagt, das ist nur mal so, wir haben einen großen Kader, viele Jungs, gutes, vieles Talent und viele Spiele. Und dann kann es eben sein, dass ich mal 1, 2 Spiele nicht in der Startelf stehe. Kann man so, finde ich, machen, muss man auch entsprechend honorieren, meiner Ansicht nach.
Ja, absolut. Und wenn das so weitergeht und die Verletzungssorgen nicht größer werden, dann werden immer viele Spieler zur Verfügung stehen. Und wir wissen ja auch, ein paar haben es gar nicht in den Europa-League-Kader geschafft. Ja. Deshalb ist davon auszugehen, dass die dann auch eher mal dann im Spieltagskader der Bundesliga-Partien stehen.
So ist es.
Also da wird sicherlich, solange nicht noch größere Verletzungsprobleme hinzukommen, wird da sicherlich dieses Prinzip der Rotation diesen Herbst über noch ein paar Mal greifen in diesen englischen Wochen.
Ein schöner Begriff, der schon lange nicht mehr im VfB-Kontext geprägt wurde, wurde nach dem Spiel in Köln geprägt, und zwar vom Trainer Hoeneß selbst. Ein dreckiger Arbeitssieg sei das gewesen an diesem Sonntagabend. Der Felix, der hinter der Kamera steht heute Abend, der wird sicherlich da zustimmend nicken, weil er vor Ort war und auch gesehen hat, wie sich eine Mannschaft dieser Kölner Wucht entgegengestemmt hat. Ja, du kommst in dieses Spiel rein, denkbar schlecht. Wir haben ja auch im Podcast letzte Woche schon drüber gesprochen. Also du wirst dich da einer Wucht ausgesetzt sehen von Köln. Bisher Riesenauftritte hingelegt. Ja, zu Hause ein Sieg in einem Spiel. Die hatten erst ein Heimspiel, aber das in Kombination mit dem Fußball, den Kwasniok spielen lässt, dann das frühe Gegentor, das der VfB einfängt, da hat man schon gesehen in den ersten 10, 15 Minuten, da musste sich noch ein bisschen was sortieren. Auf jeden Fall. Und dann gehst du da mit 0-1 nach der Anfangsviertelstunde raus. Das ist alles andere als einfach, zumal in diesem Stadion mit diesen Fans. Und der VfB hat auch diese Hürde genommen, ja, und hat sich dann peu à peu in dieses Spiel erst reingearbeitet. Später hat das übernommen und dann am Ende mehr oder minder ordentlich runtergespielt.
Also sie wurden schon besser und griffiger dann, und dann spielte natürlich dieser Elfmeter ihm schon in die Karten. Der war nicht, sagen wir mal, er war erzwungen von Ermedin Demirovic, weil er nachgeht, ja, weil er den Marvin Schwäbe, der nicht optimal angespielt worden ist, da unter Druck setzt, dass der sich dann so düpieren lässt. Okay, ich glaube, wir fangen jetzt die Diskussion berechtigt, nicht berechtigt, wollen wir jetzt nicht mehr aufrollen.
Ja, ich möchte trotzdem gern kurz einen Satz dazu loswerden. Wenn wir immer, also war hin, war her, berechtigt hin, berechtigt her, wenn wir den VAR einsetzen, so wie wir ihn gerade einsetzen, und wenn wir wollen, dass ein Spieler, egal wer das ist, egal welcher Mannschaft, sag ich mal, Sportsmanship walten lässt, anstatt eben aus wenig viel zu machen, dann muss ich einen Spieler so verhalten, wie Ermedin Demirovic sich verhalten hat am Sonntagabend, dann ist es auch vollkommen legitim, wenn er dafür, in Anführungszeichen, vom VAR nachher belohnt wird. Mir wäre es lieber, es wären mehr solcher Situationen festzustellen, mehr solcher Spieler, die sich dafür entscheiden, zu sagen, ich lege mich hier nicht hin, ich mache hier nicht den sterbenden Schwan, ich nutze diesen Kontakt nicht aus, ja, wie beispielsweise Leo Querfeld am Wochenende, wenige am gleichen Spieltag, der aus einer Mücke einen Elefanten macht und seinen Gegenspieler zum Duschen schickt dadurch. Das ist halt meine Ansicht, man kann die teilen, muss sie nicht teilen, aber ich fand das alles in allem erfrischend, was da passiert ist. Auch wenn ich im ersten Moment, sage ich ganz ehrlich, gesagt habe, nie im Leben darfst du dafür Elfmeter geben. Ja, auch ich war in Echtzeit, als ich es nur in Echtzeit gesehen hatte, gesagt, das kann ich eigentlich nicht machen. Ja.
Es ist ja, du sprichst ja schon, jetzt diskutieren wir doch drüber, du sprichst ja einen richtigen Punkt an, und der ist mir auch sauer aufgestoßen. Ich habe es dann im Fernsehen angeschaut und dann wurde ja danach darüber diskutiert und ob der VAR da eingreifen soll. Und dann hat als TV-Experte bei The Zone war Sepp Kneisel, glaube ich, am Start, der meinte, für ihn ein Indiz, dass der VAR nicht eingreifen hätte sollen, ist, es hat sich ja keiner beschwert. Ja. So, und da sind wir genau bei dem Thema. Ja. Jetzt rennen mal nicht alle auf den Schiedsrichter und bedrängen den. Und das ist jetzt auch schlecht, weil dann wird man bestraft, wenn man keine Überprüfung bekommt. Nein, so ist doch viel schöner. Ja. Jeder spielt weiter, danach wird kontrolliert, war eben doch was. Stürmer lässt sich nicht fallen, kriegt trotzdem dann den berechtigten Strafstoß. So wollen wir es ja eigentlich sehen.
Wäre das nicht passiert, hätte sich Ermedin Demirovic nachher rechtfertigen müssen dafür, warum er denn nicht gefallen wäre. Warum fällt es nicht? Was soll das denn? Genau, wir reden noch hier auch, also ich will jetzt hier wirklich keine Grundsatzdebatte aufmachen, aber wir reden hier halt auch von einer medialen Wirkung, die sich fortsetzt. Ja, die, und zwar Richtung Jugendtraining auf allen Amateursportplätzen dieses Landes, ja, und wo du einfach, wenn du da dich regelmäßig aufhältst, wie ich das jahrzehntelang getan habe, dann siehst du da einfach Kids, die genau das nachspielen, was sie am Abend davor oder am Wochenende davor im Fernsehen gesehen haben, und das kann man ihnen auch gar nicht verübeln, weil jedes Kind macht das, es sieht irgendwas und baut das dann, spielt das dann nach, und das war ein Positivbeispiel. Ich würde mir wünschen, es gibt noch mehr davon. Und damit belassen wir es jetzt bei dieser Nummer 2. Tore hat der VfB erzielt an diesem Abend. Das eine dann Demirovic nach dieser Szene in doch sehr kühler Manier. Schön links unten ins Eck, da Torhüter in die falsche Ecke geschickt. Und dann der Mann mit dem Telefon. Wer mir erklären kann, was dieser Jubel von Joscha Wagnermann zu bedeuten hat, der schreibt es bitte jetzt in die Kommentare.
Und könnt ihr vielleicht so einen schönen Sticker bekommen.
Ja, richtig. Genau, wir packen euch ein Stickerpaket. Unsere Europapokal-Sticker sind angekommen und schicken es euch zu. Wir finden das schon irgendwie zusammen mit Adresse und so weiter und so fort. Aber auch für ihn hat es mich gefreut.
Ich persönlich sage, mich hat es auch gefreut, weil ich finde, er kommt immer ein bisschen schlecht weg. Man ist immer sofort beim ersten Ball, der ein bisschen wegspringt, hast du das Gefühl, alle Welt, guck mal, der Joscha wieder, der Wagnermann.
Das passiert ja auch oft. Also das ist schon so, dass er oft diese Szenen hat, aber ich hätte ja auch den gleichen Punkt gemacht wie du.
Er ist nicht so schwach oder hat dann nicht immer gleich sofort die Krise oder muss raus. Wie es oft gesagt wird, er hat nicht nur Topspiele, da sind wir uns, glaube ich, einig, aber er liefert, wenn er verletzungsfrei mal ein Stück ist, eine längere Zeit lang, eigentlich dann schon solide ab. Und man hat es ja auch gesehen, VfB hat extra Laurence Asignon verpflichtet und in den ersten Spielen, weil sich Joscha Wagnermann eben da nicht hat hängen lassen, nicht auf Wechsel gepocht hat, hat plötzlich eine Top-Vorbereitung gespielt, Vertrag ist verlängert worden und hat dann die ersten Spiele gemacht.
Und ihr habt alle auch gesehen, was für ein Spiel uns Asignon Lolo, wie man ihn teamintern nennt, gegen Vigo gemacht hat. Nämlich ein sehr gutes, vielleicht sogar sein bestes bisher für den VfB. Und die Reaktion seines Kontrahenten ist nicht etwa, mir doch egal, ich hocke mich jetzt schmollend in die Kabine und mache hier Spieler meine Unterlippe rum. Nein, er hat einfach ein Riesenspiel auf den Platz gebracht. Und das ist das, was der Trainer möchte.
Ja.
Das ist das, was wir alle sehen möchten. Das ist auch das, wovon der Club als solches am meisten profitiert. Nämlich, dass da zwei Jungs sind, die sich duellieren um eine Position und beide werden durch die Situation zur Höchstleistung animiert. Ja, und das bringt den VfB aktuell auf den Tabellenplatz 5. 9 Punkte nach 5 Spielen. So langsam aber sicher nähert man sich wieder einer Punkteausbeute an, die man im Schnitt unter Sebastian Hoeneß bisher gewöhnt ist
beim VfB. Es gibt die große Chance, am kommenden Sonntag da noch einen draufzusetzen. Erst der FC Heidenheim ist zu Gast in der MAP Arena.
Ja.
Jetzt wollen wir die nicht schlechter machen, als sie dastehen. Die haben Probleme in dieser Saison, aber trotz allem gibt es die große Chance für den VfB in diesem Baden-Württemberg, in diesem Württemberg-Duell.
Pflichtsieg!
Pflichtsieg, lass mal. Ja,
doch,
so ein bisschen Pflichtsieg hinter der Hand.
Ja,
aber es gibt eine große Chance,
das
Ganze nochmal auszubauen, bevor dann ja wieder Länderspiel raus ist. Aber bevor es gegen Heidenheim geht, geht es nach Basel ins Joggerli, in den St. Jakob Park.
Wie haben die denn gespielt am Wochenende?
Die haben auch gespielt, auch am Sonntag. Und da lief es ganz und gar nicht so gut wie beim VfB. Die haben nämlich 1-2 verloren gegen den FC Luzern.
Und, den Ex-Club von Christian Gentner.
Ex-Club von
und
Christian
von wem noch? Ja,
Lukas Jacques.
Und von wem noch?
Naja, von ganz vielen Schweizer
Fußballern. Leni Meyer vom VfB 2, der Sohn ist von Remo Meyer, ehemaliger Schweizer Nationalspieler und jetzt Sportchef in Luzern, aber
Wahnsinn.
Ja, sorry, unnützes
Gleichnis. Wahnsinn, jetzt bereite ich mich hier stundenlang auf den FC Basel vor.
Das ist echt dieses Fakt.
Dieser Fakt lässt er liegen.
Von FC
Luzern. Okay, also. Wette nicht, aber reden wir über den FC Basel. 1-2 verloren in der Liga, davor auch 1-2 verloren in der Europa League, im ersten Spiel gegen SC Freiburg. In Freiburg. Insofern ist Ludovic Magnin, der frühere Spieler des VfB Stuttgart, Meister mit dem VfB Stuttgart, Linksverteidiger, eine gute Laune-Kanone, aber dann doch auch ein ordentlicher Linksverteidiger. Der ist ein bisschen jetzt unter Druck nach 2 Niederlagen gegen den VfB. Den trägt er noch im Herzen, hat er vorhin gesagt.
Das aber ist so, ja.
Jetzt will er natürlich trotzdem morgen einen Sieg landen.
Ja, das dazu ist er einfach Sportsmann durch und durch. Ich meine, jeder, der auf diesem Level irgendwie agiert, ob Trainer oder Spieler oder so, der will natürlich siegen, sonst nichts. Der FC Basel kommt insgesamt aus einer Phase der letzten Jahre, die war nicht standesgemäß, sagen wir es mal so, ja, als Schweizer Topclub und jahrelanger mindestens Meisterschaftskandidat, wenn nicht Serienmeister, einige Titel geholt. Jetzt hat der Ludo da was sozusagen wieder aufzuholen, denn das ist natürlich ein kleiner Start.
Haben sie ja das Double geholt.
Genau, ja, schon klar.
Nach einer schwierigen Phase.
Genau, nach einer schwierigen Phase.
Deshalb sind sie jetzt in der Europa League dabei und sie haben auch so ein bisschen einen Umbruch.
Ja.
Ludo sagt auch, sie wollen dann doch auch einen Weg mit jungen Spielern gehen und ja, kennen wir alle, das dauert ein bisschen, wobei nur Junge gibt es ja nicht.
Deswegen haben wir einen im Tor stehen, der schon ein paar Tage auf dem Buckel hat, zu dem kommen wir im Sendungsverlauf auch noch, der gute Marvin mit W. Hitz. Die Phonetiker unter uns haben das bestimmt schon rausgehört. Der ist 38, steht da im Tor und ist so quasi das der Senat am einen Ende des Spielfeldes, der am anderen Ende des Spielfeldes, der heißt Xherdan Shaqiri. Der Kraftwürfel, auch über ihn werden wir nachher noch ein paar Takte reden müssen. Aber zuerst bitte noch mehr unnützes Kneipenwissen. Was verbindet den VfB Stuttgart und den FC Basel? Ganz elementar.
Viele Dinge. Deshalb, gibt natürlich sehr viele Dinge. Der elementare, auf den du wahrscheinlich anspielst, ist, wenn die VfB-Fans am morgigen Donnerstagabend das berühmte 1893 Hey anstimmen.
Ja. Dann werden sie ein Echo erhalten aus der Muttenzer Kurve. Da stehen die Ultras oder die Szene des FC Basel und auch die haben dieses Gründungsjahr, auf das sie abheben in ihren Gesängen. Insofern könnte es eine schöne Wechselwirkung geben.
9. September 1893 ist das Gründungsjahr des VfB Stuttgart. 15. November 1893 ist das Gründungsdatum des FC Basel, somit hat die Geschichte einen fast identischen gemeinsamen Beginn.
Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich hier so Blödsinn mache, mir wurde ein Zettel zugeschoben. Ja? Ich hoffe, man versteht mich jetzt besser. Ich lege das einfach mal hier hin. Wenn es nicht besser ist, dann meldet euch bitte in den Kommentaren, dann ändere ich wieder die Herangehensweise, sagen wir es mal so. Ja?
Gehen wir weiter mit den Gemeinsamkeiten. Ja. Die beiden Teams, Clubs, haben einen gemeinsamen Meistertrainer.
Ja. Das ist korrekt, ja. Der Mann heißt Benthaus, Helmut, ist, glaube ich, vor gar nicht allzu langer Zeit, 80 oder 85 ja. Jahre geworden, auf 80. jeden Fall große Feier. Hat eine sehr erfolgreiche, fast schon Ära des FC Basel geprägt, mit mehreren Titeln hintereinander und kam dann Anfang der 80er Jahre zum VfB Stuttgart, wurde 1984 mit dem VfB auch nochmal deutscher Meister. Da gibt es auch noch ja heute im VfB-Tross Leute, die erinnern sich daran, zum Beispiel Günter Schäfer, Teammanager, aber auch Guido Buchwald, Ehrenspielführer und sogenannte Legende des VfB Stuttgart, war da schon mit dabei. Das tatsächlich ist etwas, was mir im Vorfeld gar nicht so bewusst war, sondern was ich jetzt erst, als wir die Sendungsvorbesprechung hatten vorhin, tatsächlich von dir vor Augen geführt wurde. Sehr interessanter Fakt. Und Benthaus war doch, glaube ich, auch der, der im letzten Saisonspiel dann noch gefragt hat, ist es aus? Ist es aus? Dann sind wir auch Meister. Ja? Ja. Da war, glaube ich, ein Parallelspiel, das darüber entschieden hat, mitentschieden hat, dass der VfB diesen Titel holt.
Und du hast gesagt, fast eine Ära. Es war eine Ära, weil 1965 kam Helmut Benthaus vom 1. FC Köln nach Basel und der blieb dort bis 1982.
Okay, aber Spielerzeit mitgemeint.
Er ist Spieler gewesen, aber ist von Beginn an Spielertrainer gewesen.
Okay.
Ja. Also so wie was aus der Bezirksliga vielleicht kennt. Ja.
Ja.
Der hat mal höher gekickt, der kann Spielertrainer bei den anderen machen. Nee, der war sofort der Spielertrainer beim FC Basel. Nach ein paar Jahren hat er sich dann auf das Traineramt konzentriert. Am Anfang hat er im Mittelfeld gespielt mit Jürgen Sundermann. Ja, noch so ein eine Trainergröße des VfB Stuttgart später.
Ja.
Und dann blieb er tatsächlich bis 1982 beim FC Basel und hat da 7 Meisterschaften geholt, 2 Pokalsiege, stand im Viertelfinale im Europapokal der Landesmeister. Also da ging schon ein bisschen was ab, bevor ihn dann übrigens, er ist dann nochmal zum FC Basel und dann hat ihn Urs Siegenthaler abgelöst, der bekannt wurde als in Deutschland
Einflüsterer von Joachim Löw so zur WM 2006. Und ich kenne Leute, die haben mit ihm zusammengearbeitet, die sagen wenig Gutes über Herrn Siegenthaler. Aber bevor wir jetzt hier in eine Richtung abdriften, wo wir gar nicht hin wollten, machen wir doch weiter.
Es gab ja dann noch eine große Ära beim FC Basel. Und wieder war es einer, den man beim VfB auch kennt, Christian Kroos. Der war dann von 99 bis 2009 beim FC Basel. Auch wieder eine Zeit mit, ich glaube, 4 Meistertiteln, 4 Pokalsiegen. Dann hat er beim VfB übernommen im Herbst. Und wir haben da letztes Jahr schon ein paar Mal drüber gesprochen. Urinea Uzicheni war, glaube ich, sein Auftaktspiel. 3-0 oder 4-0 zu Hause. Aber die Amtszeit ging dann nur knapp ein Jahr im Oktober drauf. 2010 musste er dann wieder gehen. Aber wie gesagt, auch da eine Parallele. Und es gibt einen Titel, und jetzt bin ich gespannt, wahrscheinlich weißt du schon, weil ich so oft erzählt habe die letzten Tage, einen Titel, einen internationalen Titel, den beide Clubs, der FC Basel und der VfB Stuttgart geholt haben.
Es kann nur einer sein, es kann nur der sogenannte Uhrencup sein. Wenn es legendäre Turniere respektive Titel der Vergangenheit gab, die heute keinerlei Rolle mehr spielen, dann sind genau 3 relevant. Einmal der sogenannte Uhrencup, der VfB hat in 2010 gewonnen, Basel glaube ich 13 Mal.
Mit Christian Groß.
Mit Christian Groß. Dann gibt es den UI-Cup, VfB.
Auch begann als Intertoto-Cup.
So, für immer Rekordsieger mit 3 Titeln. Und den SunExpress Cup of Belek im Wintertrainingslager. das Jürgen Kramny, meine ich, einmal beinahe geholt hat, aber ich glaube, es ist das Finale gegen VfB Bochum oder was auch immer. Egal. Jedenfalls legendäre Turniere / Titel, die heute in der Versenkung verschwunden sind.
Als der VfB Stuttgart den Uhrencup, wie du richtig gesagt hast, 2000, den Uhrencup des FC Grenchen 2010 gewonnen hat, war der FC Basel nicht Teil des Viererfeldes, es waren immer 4 Mannschaften. Mhm. Dafür haben die beiden Clubs sich schon mal in Pflichtspielen getroffen. Das war aber 1978, 79, erste Runde UEFA Cup. Also im Prinzip das ist der gleiche Wettbewerb, den wir jetzt auch wieder haben. VfB hat sich da durchgesetzt, 4-1 und 3-2 oder andersrum, erst 3-2 in Basel gewonnen, dann 4-1 zu Hause gewonnen. Ein gewisser Dieter Hoeneß hat da mitgespielt.
Okay.
Vater von dem
jetzigen Trainer. Das waren die einzigen beiden Pflichtspiele.
Das waren die einzigen beiden Pflichtspiele. Aber wir erinnern uns ja noch frisch an zwei andere Spiele, Testspiele, FC Basel gegen VfB Stuttgart.
An einem von beiden war ich vor Ort, das weiß ich noch, weil das war im Jogeli, also da, wo auch am morgigen Donnerstagabend gespielt wird. Und zwar war das ein 3-2 zum Ende einer Sommervorbereitung, die extrem lang war. Da war der VfB Stuttgart unter Tim Walter und Sven Mislintat. Zuerst waren es, glaube ich, ein Neuschift im Stubaital für ein paar Tage. Dann ging man kurz nach Stuttgart, um dann nochmal knapp 10 Tage in der Nähe von St. Gallen Quartier aufzuschlagen. Und am Ende dieses Trainingslagers, wo innovative Neuheiten präsentiert wurden, unter anderem so ein Rollkoffer, aus dem man einen TV hochziehen konnte und dem Walter hat seine Taktikeinheiten angemacht, gab es dieses Testspiel, 3-2 Sieg, Santiago Arcasiba, dann hat getroffen Nico González, Uno Mas González. Und das mittlere Tor hat erzielt.
Ein Abwehrspieler.
Natürlich. Marcin Kaminski, der hat sich die 3-4 Tore, die er vom VfB Stuttgart raus, da hat er sich die absoluten Perlen rausgesucht. Ja. Einmal dieses 1-1 gegen 1860
im Olympiastadion
in München. Und dann das zwischenzeitliche, glaube ich, 2-1 gegen Basel in diesem Testspiel. Das war auch schon schön, weil da war damals relativ viel los für ein Sommertestspiel, eben auch, weil dieser Fakt, der auch morgen wieder zum Tragen kommt, da war nämlich kurze Distanz, 250 Kilometer, da kommt schnell hin, da sind viele auch mal schön am Abend hingefahren, das war ein Samstagmittag. Ja. Im Endeffekt ist es genauso entspannt, wie nach Frankfurt zu einem Bundesligaspiel zu fahren, du fährst nach Basel runter, über Freiburg, guckst da Fußball, bist am Abend um 0 Uhr irgendwas wieder zu Hause.
Lässt dich noch blitzen, zahlst 180 Euro oder so.
Das, da sprichst du vielleicht aus Erfahrung. Ich, mit meinem zurückhaltenden Fahrstil, wurde generell noch nie geblitzt. Ja, und das ist Stadion. Das ist damals zwar auch nicht mehr neu gewesen, aber doch schon bis heute auf einem guten Standard. Knapp 40.000 gehen rein, 39 und ein paar zerquetschte. Schönes Ding und wie es sich im Schweizer Stil gebaut. Das heißt, da ist ein Food Court und eine Mall und was dabei, weiß ich nicht alles inkludiert. Ja, das ist da auch in Bern beispielsweise so und in St. Gallen im Kibun Park ist es, glaube ich, ähnlich. Auch da gibt es Möglichkeiten der Zerstreuung, sagen wir es mal so, ja, wenn einem der Fußball nicht reicht. Und jetzt möchte ich aber eine Sache abfragen. Ich habe nämlich deine Bildergalerie bei uns auf den Seiten gesehen, stuttgarternachrichten.de, mit den Spielern, die schon für beide das Trikot trugen. Und ich bin gespannt gewesen, wie du da ausgegraben hast. Nicht alle hätte ich, einen kannte ich gar nicht.
Ich hätte auch
einen kannte ich nicht mal, so, den du da ausgegraben hast. Natürlich die üblichen Verdächtigen, Adrian Klub, die Jakin-Brüder, Marco Streller, Degen.
Vor allem die andere Richtung war interessant, weil ich persönlich wusste jetzt nicht, dass Maurizio Gaudino zum Beispiel beim FC Basel eine Saison verbracht hat.
Und bei Hitzfeld wusste ich, dass der eben in Basel und beim VfB war. Seredier wusste ich. Seredier, der Ivorer mit dem
Der legitime Nachfolger von Daniel Luboja.
Richtig, sehr schön. Und wen ich auch nicht wusste tatsächlich, weil ich wusste nur Hertha, Frankfurt, Stuttgart, Axel Kruse. Hätte ich nicht gedacht,
Axel, ich habe das ja dann alles nachgelesen. Wäre schlimm, wenn ich das alles gewusst hätte. Axel Kruse kam 93 nach Stuttgart, hatte dann irgendwie ein schwieriges Jahr und dann kam noch diese Schiedsrichterbeleidigung oder Tätlichkeit gegen Schiedsrichter, das immer war, rote Karte.
Stimmt.
Daraufhin hat man ihn noch in dieser Saison für ein paar Monate nach Basel verliehen.
Axel Kruse, der hat damals, und das war noch unter Daum zum Teil.
Wir haben unter Daum.
Hat er keinen guten Stand gehabt. Da gibt es auch so eine Spind-Anekdote, ich krieg's ja aber nicht mehr ganz zusammen, da war auch noch irgendwas. Und den hier, den Namen habe ich einfach noch nie gehört, Vincenzo Palumbo.
Echt? Also der war ja kein VfB-Spieler.
Ja, der war kein VfB-Spieler.
Der war ein Kickers-Spieler und der hatte eine kurze Hochphase bei den Stuttgarter Kickers. Vincenzo Palumbo, geboren in Heilbronn. sein Stern am Dägerlocher Himmel ist dann auch schnell verglüht, aber hat dann noch irgendwie ein paar Spiele für den FC Basel gemacht.
Und der legendäre Martin Hägele. Ja. Heute noch Mastermind vom FC Esslingen, glaube ich.
Mittlerweile sozial, so ein bisschen hat er sehr soziale Ader und kümmert sich da auch viel um benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der ist A-Jugendmeister geworden mit dem VfB und ist dann, hat ja nie bei den Profis dann beim VfB gespielt, aber war immer wieder mal im Nachwuchs tätig beim VfB.
Mein Lieblingsspieler, der für beide Mannschaften die Kickstiefel führte, der ist mit wenigen Buchstaben einfach voll und ganz
da gibt es uns ein K, ein U und ein Z und dann
so, haben wir Kuzma schon. Beste, Drago Kuzmanovic, ja, der hat kam aus der Jugend von Basel, hat dann seinen internationalen Streifzug unter anderem in Stuttgart fortgeführt, später noch in Italien gespielt und dann zum Ende seiner Karriere wieder in Basel gelandet. Heute regelmäßig schnürt er noch die Kickstiefel und zwar für die VfB Traditionsmannschaft, die sogenannten Legends, man darf ja nicht mehr, also sorry, Uli, aber Anglizismenquote auch in diesem Bereich sehr hoch. Insofern, Zdravko spielt regelmäßig da noch, hat vor kurzem bei diesem Franz Beckenbauer
Hallenturnier
auch reüssiert und weiß noch ganz genau, wo es vorsteht. Und das war der Spieler, wo ich, darf ich ganz ehrlich und unumwunden zugeben, der mich verzückt hat mal und mal, wenn ich im Stadion damals stand, den Kicken sehen habe, dachte, warum zur Hölle macht er nicht mehr Tore? Warum zur Hölle bewegt sich einfach nicht noch die 2 Kilometer mehr pro 90 Minuten? Da wäre noch so viel drin. Aber Zdravko war zufrieden mit dem, was er rausgeholt hat aus der Nummer. Und wer mag sie ihm verübeln? Ich habe ihn sehr gemocht als aktiver Spieler und war auch schon mal vor vielen, vielen Jahren mittlerweile beim Podcast, unser Gast. Und Zdravko, falls du zuschaust, zuhörst, jeder, der bei uns schon mal war, darf gerne wiederkommen. Vielleicht finden wir eine Neuauflage, denn diese Folge, das ist eine der wenigen, die, sag ich mal, die nicht gut anhört. Ja, einfach weil die Audioqualität überhaupt nicht gepasst hat. Das waren unsere Anfangszeiten. Ah, okay. Ja. Und wir haben in seiner Wohnung, er wohnt hier oder hat ein Haus im Stuttgarter Umland, uns bei ihm getroffen, haben in seiner Küche aufgenommen und genauso hört sich es leider auch an. Ja, und so Inhalt war super, also Gespräch sehr angenehm, logischerweise Anekdotenfeuerwerk, aber du konntest einfach nicht anhören. Wir haben lange mit uns gerungen, sollen wir es überhaupt ausspielen, haben es dann eben doch gemacht, weil wir eben damals war, glaube ich, einer unserer ersten größeren Gäste, die wir auch im Podcast zu Gast hatten. Ja, komm, wir hauen das Ding raus, aber also, wer das heute noch in unseren Podcatchern oder in seinen Podcatchern irgendwo findet in unserem Stream, wenn das anhört, dem rollen sich wahrscheinlich die Fußnägel und die Fingernägel gleich mit hoch, weil das war schon schwierig.
Also umso mehr ein Grund, dass er nochmal kommt.
Genau.
Ein Spieler, der auch für beide Clubs gespielt hat, ist Philipp Degen. Der war mal eine Saison ausgeliehen vom FC Liverpool an den VfB Stuttgart. Und das Interessante dabei ist nicht nur diese Parallele, sondern auch sein Bruder, der Zwillingsbruder, David Degen. Und der ist im Prinzip seit Jahren jetzt der starke Mann beim FC Basel.
War das nicht der, der in Dortmund gespielt hat?
Nee, das war auch Philipp.
Aber auch Philipp? Okay. Also die sind beide auch, die haben beide auch eine Spielerberateragentur, machen auch viel mit Investment und so weiter. Und im Berater-Laden, oder wie?
Gregor Kobel ist ein Klient, glaube ich, von Philipp Degen.
Gregor Kobel gehört, habe ich.
Philipp Degen ist, glaube ich, der mehr diese Beratersachen macht.
Okay.
David Degen ist der starke Mann, war Mehrheitsaktionär, Mehrheitseigner. Da gab es dann auch mal Streit. Mittlerweile haben sich die Verhältnisse so ein bisschen verschoben, aber er ist quasi Chef der Holding, die wiederum die AG unter sich hat, da ist er auch in führender Position, Verwaltungsrat und so weiter. Also ist.
Ich sehe schon, einer von beiden hier vor der Kamera hat wirklich
Recherchearbeit
vorbereitet, der andere, der versucht hat,
mitzuhalten. Ist auch dabei.
Ist auch dabei, richtig.
Ich bin auch dabei.
Ja, sehr schön. Kaderwert hat man noch nicht besprochen.
Kaderwert können wir auch noch drauf schauen. Da ist es ein völlig klares Ergebnis eigentlich für den VfB Stuttgart, wenn man an wenn man das Duell nur daran bemisst. FC Basel 73,9 Millionen Euro. Wertvollster Spieler Benier Traoré. 10 Millionen. Wenn ich es richtig weiß, ist der aber gerade verletzt.
Okay.
Zumindest hat er ja kürzlich mal bei Transfermarkt.de noch ein kleines Kreuzchen hinter seinem Namen. Mhm. Der VfB kommt dagegen auf 312,63 Millionen Euro und hat einen in seinen Reihen, der allein mit 45 Millionen taxiert wird.
Das ist Angelo Stiller, ja, der quasi den knapp zwei Drittel des Kaderwerts vom FC Basel auf sich vereint. Was hat denn Marvin Hitz mit W für einen Kader?
Ich sag mal so, der hatte mal einen Hörern schon. Mhm. Ja, wie du es schon gesagt hast, 38 ist er, aber hat natürlich in Deutschland einen guten Namen. Hat beim FC Augsburg fünf Jahre gespielt, bei Borussia Dortmund vier Jahre, ehe er dann zum FC Basel in die Schweiz gegangen ist und dort nach wie vor die Nummer 1 ist. Jetzt war er ein bisschen angeschlagen im Euroleague-Spiel gegen den SC Freiburg, stand sein Stellvertreter drin. Jetzt am Wochenende gegen FC Luzern war dann wieder Marvin Hitz im Tor.
So fundiert, wie Dirk das ausführen kann, könnt ihr euch ja denken, dass es sein Player to Watch ist für dieses Spiel.
So ist es.
Am Donnerstagabend im Yogali. Meiner ist Xherdan Shaqiri. Auch da haben wir vorhin ja kurz drüber gesprochen. Allein schon, weil ich überrascht war, dass er fünf Jahre jünger ist als Marvin Hitz aktuell, nämlich nur 33, jetzt deutlich älter verortet. Auch eine große Karriere hingelegt, in Übersee gespielt bei Chicago, dann Liverpool, dann Inter Mailand, dann Bayern München und natürlich aus der Jugend vom FC Basel, Schweizer Nationalmannschaft. Jedes Mal, wenn ein großes Kontinentalturnier ansteht, ist Xherdan Shaqiri auf jeden Fall dabei. Der hat sogar den Rekord, dass er mittlerweile, glaube ich, bei 8 solcher Turniere in Folge mindestens auch einmal gescored hat, ob Tor oder Vorlage, aber auf jeden Fall hat er ein Scoring geliefert. Und, Stichwort Scoring, diese Saison bisher 12 Pflichtspieleinsätze, 10 Scorerpunkte. Letzte Saison 39 Pflichtspieleinsätze, 43 Scorerpunkte. Also der Mann weiß der immer noch, wie es geht, und der ist am anderen Ende des Feldes. Marvin hinten, Xherdan vorne. Und diese beiden Hautdegen, zumindest den, der auf dem Feld steht und Tore machen kann, den muss man dringend und zwingend im Auge behalten. Und deswegen ist mein Player to watch. Und ich bin gespannt, wer diese Aufgabe morgen übernimmt, gegen ihn zu spielen. Luka Hakes, der wahrscheinlich an der Startelf auftauchen wird, einfach weil er die Schweizer auch gut kennt, ist ja selber einer. Dann hat man Jeff Chabot, der als bester Zweikämpfer aktuell der Bundesliga natürlich auch Anspruch hat auf eine Position in der Innenverteidigung. Und dann hat man Xherdan Shaqiri, der mal hinter den Spitzen zentral spielt, mal auf dem linken Flügel, mal auf dem rechten Flügel, also der gar nicht so sehr auf eine Position festzumachen ist. Das ist der Spieler, glaube ich, an diesem Donnerstagabend.
Ich wollte gerade sagen, wenn er sich ein bisschen zurückzieht, also von der Position auf dem Feld her, dann gibt es natürlich ein größentechnisch ungleiches Duell, auch weil dann spielt er vielleicht gegen Cema, der eher kleingewachsene, kompakte Kraftwürfel, Shaqiri gegen den Sergio Busquets Verschnitt im Mittelfeld, das war für Stuttgart mit relativ weit hochgezogenen Hose und Gardemaß, die könnten sich dann da auch duellieren.
Da ich nichts mehr von Felix hinter der Kamera höre, nehme ich an, die Soundqualität ist mittlerweile in Ordnung. Ja, sehr gut, dann kann ich so weitermachen.
Sounds good.
Sounds good.
Und bevor wir weiter spekulieren, wer denn da morgen alles kickt beim VfB Stuttgart, würde ich sagen, rufen wir mal in Basel an bei David. Der wartet eh schon sehnsüchtig.
Ja, der hat den ganzen Abend nichts anderes darauf zu warten,
dass wir ihn anrufen. Ich glaube, die wollen noch zum Käsefondue und jetzt ärgern sie sich, dass wir noch nicht angerufen haben.
Kennst du die Asterix-Folge bei den Schwarzern? Ja? Und der sein Brot im Käsefondue verliert, wird mit einem Mühlstein an den Hals in den See geworfen. Ja? Also Vorsicht, David.
Es kann genauso blöd ausgehen, wenn man für jedes verlorene Stück Brot einen Schnaps trinken
muss. Das ist korrekt.
So, es klingelt und das Schweizer Telekommunikationsunternehmen reibt sich schon die Hände.
Ja, wahrscheinlich.
Hallo?
Hallo, David. So,
hallo, Dirk. Grüß dich. Hallo, Philipp.
Hi, David. Grüß dich.
Wir grüßen nach Basel und sind natürlich gespannt und heiß auf die letzten News, die ihr uns überbringen könnt. Die Pressekonferenz des FC Basel ist vorüber, die Pressekonferenz des VfB Stuttgart ist vorüber und sicherlich haben beide Trainer euch exklusiv die Aufstellung des morgigen Spiels verraten.
Fragen gab es natürlich wieder, aber in die Karten schauen lassen hat sich Sebastian Hoeneß nicht. Was man aber sagen kann ist, es sieht gut aus personell. Also es ist jetzt kein Ausfall im Vergleich zu Köln dazugekommen. Ist klar, dass Undaf weiterhin ausfällt und Finjelsch. Ansonsten sind alle dabei. In der Euroleague natürlich immer mit der Einschränkung, alle, die spielberechtigt sind. Man kennt ja die Thematik mit Kaderliste und so. Aber ja. es gibt Auswahl und man kann sicher wieder von Rotation ausgehen.
Ich war ja heute Morgen, Mittwochmorgen, noch am Trainingsplatz im Schlienz-Stadion, weil überraschenderweise oder unüblicherweise der VfB sein Abschlusstraining nicht am Spielort gemacht hat, sondern noch in Stuttgart trainiert hat und dann nach Mittagessen ist der ganze Tross nach Basel gereist. Da waren im Prinzip alle Feldspieler, die im Moment einsatzfähig sind, mit dabei, auch die, die gar nicht gemeldet sind, also wie so ein Pascal Stenzel zum Beispiel, Yannick Keitel, zumindest am Anfang in den 15, 20 Minuten, die wir anschauen durften. Vielleicht haben sie danach noch ein bisschen selektiert.
War gegen Vigo ähnlich. Da waren es relativ viele, 25, 26 Mann und zu dem Umstand, dass sie ihr Abschlusstraining vor Ort Stuttgart gemacht haben. Ich meine, dass die UEFA das den Vereinen freistellt. Lediglich die Pressekonferenz, die muss am Spielort stattfinden, also Abend vor dem Spiel, und die Trainingseinheit, die darf, kann, wenn man möchte, auch zu Hause absolviert werden.
Vor diesem Recht hat der VfB Gebrauch gemacht, ist dann hingefahren. Wie ist denn die Stimmung jetzt? Hat Sebastian Hoeneß, nehme ich an, einen sehr zuversichtlichen Eindruck gemacht nach den 3 Siegen, mit denen er im Gepäck angereist ist?
Das ist klar. Also die Brust ist breit. Er freut sich auch wirklich auf den Kick morgen. Sagt, ist es ein Stadion, wo es Spaß macht zu spielen, wo es auch hitzig werden kann. Wir haben ja vorher kurz beim Abschlusstraining von Basel reingucken können. Ist wirklich ein schönes, enges Stadion, auf der Gegengerade sogar 3 Ränge, relativ steil. Also ich habe es noch nie im Spiel selber drin gesehen, aber da kann man sich schon vorstellen, dass es da hitzig und laut zugehen wird als ein Spiel, auf das man sich sicher freuen kann. Ja.
Das wird euch auch Spaß machen, David, das kann ich dir versprechen. Ja.
Wenn wir beim Stadion sind, da wurde ja viel spekuliert, wie viele Stuttgarter Fans werden denn jetzt im Joggerli sein, im St. Jakob Park? Irgendwann, wir haben ja in unserem Video gestern schon mal, ich habe 10.000 gesagt, dann hast du mich gleich gebremst. Wie viel werden es denn jetzt wirklich sein?
Also so genau sagen kann man es nicht, weil halt viel im freien Verkauf weggegangen ist. Aber wir haben von Basel heute die Info gekriegt, dass die mit 7.000 Stuttgart-Fans rechnen. Und das ist, glaube ich, schon so eine untere Grenze. Ich könnte mir auch 8 oder 9 vorstellen. Insgesamt, es gibt noch ein paar Karten für kurz Entschlossene. So 32.500 sind weg, ein paar Tausend sind noch da. Aber der Gästeblock ist natürlich voll mit 1,8, das ist immer so. Und dann sind halt ganz viele, das hast du gesehen, als der freie Verkauf losgegangen ist, links neben Gästeblock, rechts neben Gästeblock hat sich's rapide gefüllt. Also ich glaube, so weit weg von den 10 werden wir gar nicht sein.
Sehr gut, dann ist da wieder eine ordentliche Stimmung. Das ist ja tatsächlich auch außergewöhnlich, dass du quasi morgen am Spieltag vielleicht dir noch Tickets ziehen kannst, absolut, und dich dann, wie es der Philipp vorhin beschrieben hat, auf die relativ kurze Anreise machen kannst, wenn du doch noch irgendwie deinen Chef überreden kannst, dir morgen frei zu geben, dann nichts wie ab nach Basel.
Die sogenannte Eintagesgrippe, sie wird zuschlagen, grassieren sozusagen.
Dann bitte nicht in erster Reihe am Zaun stehen und sich filmen lassen, sondern irgendwo.
Auch diese Fälle wird es geben.
Dritter Rang auf der Tribüne sicherlich.
Was spürt man denn schon von dieser schwäbischen, in Anführungszeichen, Invasion in der Stadt, David? Das hat jetzt ein paar Stunden schon da. Ist das überhaupt zu bemerken oder ist da noch eher ruhig und überschaubar, die ganze Thematik?
Nee, da muss man tatsächlich sagen, es ist bisher eher überschaubar. Das meiste, was wir gesehen haben, waren 4-5 Sticker, die irgendwie an irgendwelchen Wänden geklebt sind. Ansonsten denke ich, dass viele morgen tagsüber ein paar Tagesausflug anreisen werden, wo man sich ja dann auf dem Platz in der Stadtmitte trifft. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, wir waren jetzt im Hotel und sind dann direkt zum Stadion rausgefahren. Also in der Innenstadt war man tatsächlich noch nicht. Aber ich gehe davon aus, dass das morgen in relativ kurzer Zeit stark an Dynamik gewinnen wird.
Treffpunkt 14 Uhr, Barfüßerplatz ist der Treffpunkt für die VfB-Fans. Und wenn ihr David und Christian und Heiko seht, dann fragt sie nach diesen Stickern. Die haben nämlich ein paar dabei, die Jungs. Ja, und geben die gerne raus, teilen die gerne aus, sodass ihr die Chance habt, das ehrwürdige Joggeli ein wenig umzugestalten. Oder auch andere Teile der Basler
Innenstadt. Wir haben aber natürlich nie dazu aufgerufen.
Nein, niemals. Niemals.
Ja, also für ein SDN Digi-Abo kriegt man auch eins. Nein, kriegt ihr natürlich auch so, aber es lohnt sich, haben wir ja schon gesagt, auch unsere Angebote zu nutzen. Ja, David, was habt ihr noch vor? Wir haben hier schon über ein Käsefondue spekuliert.
Das wird jetzt gleich besprochen. Die Kollegen Hinrichsen und Pavlich sitzen im Medienraum und arbeiten gerade noch die PK auf in den letzten Zügen, während wir gerade sprechen. Aber das ist jetzt dann bald rum. Und da werden wir uns sicher noch in eine Kneipe zurückziehen.
Bei einem Feldschlösschen.
Ja, Feldschlösschen, ja. Ja, kannst du. Der Heiko war 2019 mit mir auch dabei in diesem Trainingslager in St. Gallen. Der hat noch wahrscheinlich recht gute Erinnerungen an Feldschlösschen und aber auch an die gesalzenen Preise. Ich glaube, wir haben damals pro Kopf für eine Pizza und zwei Bier am nächsten Tag in Stuttgart angerufen und nach der Gehaltserhöhung verlangt, weil das war alles andere als günstig. Aber mal gucken, ihr werdet sicherlich ein Plätzchen finden.
Ja. Der Heiko ist ein Schweiz-Kenner in beruflicher Hinsicht, weil er war auch live dabei beim Gewinn des Uhrencup.
Stimmt.
Und ich erinnere mich auch noch an ein gemeinsames Trainingslager in St. Moritz mit Christian Groß. Da waren auch beide dort. Heiko damals für die Stuttgarter Zeitung, ich für die Stuttgarter Nachrichten.
Da wurden weder Kosten noch Mühen gescheut, sage ich da mal.
Da haben wir auch zusammen mal, weiß nicht, ob es ein Feldschlösschen war, aber doch haben wir ein Bier getrunken. Gut, David, dann bedanken wir uns für die Eindrücke aus Basel. Wir wünschen einen schönen Abend noch und dass ihr morgen topfit seid, weil ihr werdet wieder alles für uns aufbereiten, den ganzen Tag über schon, was passiert in der Stadt, was passiert beim Fanmarsch. Da wird es auch Videobilder geben in unserem Live-Blog zum Europa-League-Auswärtsdebüt in dieser Saison. Freuen wir uns drauf, dann ein gutes Spiel und wir hören uns dann morgen. Macht's gut.
Alles klar, vielen Dank, Grüße nach Stuttgart. Ciao.
Ciao.
Stark, ich muss sagen, ich bin ein bisschen dann doch... Ja, neidisch. Ja, muss man alles so sagen. Auch wenn ich im Vorfeld, ihr habt ja als, sag ich mal, aufmerksame Hörer unserer Sendungen und sonstigen Formate in den letzten Wochen sicherlich bemerkt, dass mir diese generelle Auslosung nicht unbedingt so getaugt hat, was die Gegner angeht und die Reiseziele. Wenn dann aber so ein Spiel ansteht und du bist dann in diesem Match Day minus one, ja, es ist dann nur noch 24 Stunden, dann ist es natürlich schon so, dass es juckt, ja, und Stichwort Eintagesgrippe und Karten an den Tageskassen, also ich kenne einige Kollegen in diversen WhatsApp-Chats, in denen ich unterwegs bin, die überlegen sich morgen, ob sie denn doch noch irgendwo Gleitzeit herkratzen können, die sie geltend machen, dann ab Mittag und da noch hin zwitschern, weil ich glaube, es gibt Karten, so 100 Franken musst du, glaube ich, hinlegen wollen, können, müssen, ja, dürfen.
Ich habe gelesen, dass sie deutlich teurer sind als bei der letzten Teilnahme von Basel in der Europa League. Im Prinzip ist Doppelte, aber ich habe jetzt die absoluten Zahlen jetzt.
David verraten. Degen zieht die ganze Kohle aus
dem Laden raus.
Der zieht das ganze Geld raus. So.
Geld haben die immer wieder einmal gemacht, FC Basel, auch weil sie Topstars eigentlich entwickelt haben, zumindest als Durchgangsstation gedient haben.
Ist eine der Jugendabteilungen in der Schweiz auch.
Ja, und auch so jemand wie Mo Salah hat dort mal einige Zeit verbracht. Also schon eine gute Adresse im europäischen Fußball, nicht in der, am Top-Level, aber so als Entwicklungsschritt auf jeden Fall. Aber wenn man nochmal die Auswärtsspiele, weil du jetzt schon fast eine Träne in den Augen hast, es kommen ja noch die Go-Ahead Eagles, Deventer, in einem kleinen, schnuckeligen 9000 Zuschauerstadion. Und es kommt natürlich noch.
Im sogenannten Adlerhorst.
Im Adlerhorst, genau. Wird sicherlich speziell, aber wird, glaube ich, eine coole Erfahrung.
Ich glaube, für die, die, sage ich mal, so das Thema Groundhopping für sich selbst als ein erstrebenswertes definiert haben, ist das definitiv ein Spiel, wo du irgendwie rein willst. Das fast unmöglich, da an Karten zu kommen, außer du bist bereit, horrende Preise zu bezahlen. Aber das ist natürlich ein Ground-Plätzchen, da kommst du nicht alle Tage hin. Ja? Und,
dann haben wir noch Fenerbahce Istanbul. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht meckern, wenn man da dabei sein kann. Und AS Rom ist auch noch ein Auswärtsspiel in der ewigen Stadt.
Gab es heute ja auch schon also die Nachricht oder Meldung vom VfB, ich weiß nicht, ob ich bei uns oder beim VfB gelesen habe, dass da die Ticketanfrage ein Vielfaches
Fenner,
jetzt das Angebot übersteigt, jetzt der VfB machen kann, 2.500 Karten kriegt er.
Ja.
Und da gibt es also viele, 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 die da hin wollen. Und auch da ist klar, also ist jetzt natürlich das komplette Kontrastprogramm zu Deventer, aber wer, also nach Istanbul kommt es auch nicht alle Tage. Und das Şükrü Saracoğlu Stadion, das ist das Stadion von Fenerbahçe, gilt als eines der lautesten der Welt. Also das ist auch schon eine Ansage. Ja, das willst du natürlich irgendwie realisieren, wenn du es kannst. Und deswegen verstehe ich, dass das da die VfB-Fans auch da in Scharen bereit sind, hinzureisen.
Also Fenerbahce, Go Ahead Eagles und AS Rom sind die Auswärtsspiele, die noch auf den VfB zukommen. Daheim geht es noch gegen Feyenoord Rotterdam, gegen Maccabi Tel Aviv, wenn die UEFA nicht noch eine Entscheidung trifft, israelische Teams auszuschließen. Das steht noch aus, die Entscheidung. Und dann am Ende die Young Boys Bern. Da sind wir wieder auf Schweizer, nicht auf Schweizer Terrain, sondern auf Stuttgarter Terrain, aber wie im vergangenen Jahr in der Champions League wieder gegen eBay.
Kurzer Blick auf Basel, ja. Olympique Lyon, Steaua Bukarest, KRC Genk mit dem Mann ohne Kreuzband, dem Herrn O. Aston Villa, Salzburg und Viktoria Pilsen. Das ist auch für Fortgeschrittene, ehrlich gesagt. Also da sind einige Bretter dabei für einen Club wie Basel jetzt aus ihrer Perspektive raus betrachtet. Das deutet für mich natürlich auch darauf hin, dass Ludo Magnin morgen ganz sicherlich kein 0-0 als Ziel ausgibt. Ja? Die wollen natürlich was reißen gegen den VfB. Die müssen vielleicht sogar was reißen, wenn sie in diesen in Top 24 kommen wollen im Wettbewerb. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Und das könnte dem VfB wiederum zugutekommen, denn also gerade Bilal El-Khanous beispielsweise, der hat schon den Speed, da mit Räumen etwas anzufangen, ja, wenn dem so ist, dann natürlich auch alle anderen, also viele andere, sagen wir so. Thiago Tomás ist jemand, der das sehr gerne viel Wiese vor sich hat, ja, und Jamie Lebeling nicht zu vergessen, da könnte der VfB Profit davon schlagen, wenn es denn so kommt, dass hier der FC Basel morgen mit offenem Visier anrennt. Und das wird spannend zu beobachten sein. 21 Uhr, ihr bekommt bei uns den Live-Ticker logischerweise auf stuttgarternachrichten.de. Ihr kommt auf der im Live-Blog von Christian, David und Heiko die frischesten Eindrücke genauso in unserer Instagram-Story. Und dann sind wir mal gespannt, wer da morgen Abend mit Punkten im Gepäck rausgeht aus der Nummer. Was würdest denn du tippen? Wir müssen ja immer tippen. Ja, ihr wisst ja.
Wer sagt denn, dass man immer tippen muss?
Weil wir ein Tippspiel auf kicktipp.de am Start haben, kicktipp.de/meinVfB, und dort können oder kann getippt werden. 2000 plus X von euch machen schon mit. Der Felix, der Mann hinter der Kamera, ist dabei. Der Philipp, der Mann vor der Kamera, ist dabei. Der David und der Christian, die Männer im Joggeli, sind dabei. Wir tippen alle VfB-Spiele. Und nur die, also jetzt nicht den ganzen Bundesliga-Spieltag und auch nicht die ganze DFB-Pokalrunde und auch nicht den ganzen Europapokalspieltag, sondern eben immer nur die VfB-Partie. Dafür gibt es dann Punkte für das korrekte Ergebnis, für die richtige Tendenz oder die richtige Tordifferenz. Und entweder ihr macht es dann wie ich und schaut euch die Spitze von hinten an, oder aber...
Es ist ja so, wir sind ja quasi Gastgeber. Und als guter Gastgeber in diesem Kicktipp-Spiel hält man sich ein bisschen zurück.
Nein, Dirk, nein, dafür bin ich viel zu ehrgeizig.
Jetzt wollte ich dir eine Brücke bauen, aber du gehst nicht drüber.
Nein, über diese Brücke werde ich nicht gehen. Ja? Ich bin zu ehrgeizig dafür. Ja? Und trotzdem schlecht. Und diese Kombination,
die sagen wir mal, für das Verhältnis aus Ehrgeiz und Ergebnis spricht da...
Eine deutliche. Oder so ist es. Leider ist es so, aber jetzt hast du immer noch keinen Tipp abgegeben.
Ich tippe auf ein 2-0 des VfB Stuttgart in Basel, aus genau dem Grund, den du hier mit beschrieben hast, dass die Basler irgendwann sagen, wir sollten hier gewinnen, wenn wir in dieser Europa-League-Saison nicht gleich zu Beginn irgendwie alles verspielen wollen, weil die müssen danach nach Lyon, mit Aurel Mangala übrigens. Deshalb glaube ich, dass die irgendwann müssen drängen und dann ergeben sich, wie von dir beschrieben. Ich meine, du hast die Erklärung für meinen Tipp schon geliefert. Insofern 2-0 VfB.
Ich wage zu behaupten, dass der VfB in die Länderspielpause geht mit 5 Siegen in Folge und deswegen gewinnt er in Basel mit 3-1 und in Heidenheim, gegen Heidenheim gewinnt er auch, dann aber nur ganz knapp mit einem Torunterschied, ein 1-0.
Die gute Nachricht ist ja, Tim Klein ins Spiel nicht mehr bei Heidenheim.
So ist es. Leo Sienza auch nicht mehr. Und wer ist denn da noch? Unser Niklas Dorsch. Patrick Meinka.
Ja.
Und dann wird es aber schon eng. Kevin Müller, die drei kenne ich.
Das fehlt aber auch da wieder. Der Meißel Kaufmann.
Schlecht vorbereitet. Der Meißel, schlecht vorbereitet.
Naja, wir haben ja jetzt eine... Ist ja noch weit weg. Ja, wir gehen ja Spiel für Spiel vor. Wir haben ja auch noch einen Podcast wieder nach dem Europa League-Spiel mit Blick auf den 1. FC Heidenheim dann. Insofern bleibt da noch Zeit, sich ein bisschen was drauf zu packen.
Der wird am Freitagmorgen in Basel für euch produziert werden, dieser Podcast. Christian, David, Heiko werden nach einer Nacht drüber schlafen. Irgendwie.
Deshalb haben sie auch alle funktionstüchtigen Mikrofone mitgenommen und wir hatten ein bisschen Stress vor dieser Aufnahme, noch welche zu finden.
Man muss ja auch mal nehmen, was man kriegen kann. Insofern das Equipment von Kollegen aus einer anderen Abteilung hier im Haus und so was. Wir machen das schon irgendwie. Ja. Vergesst nicht, die Jungs anzusprechen auf diese Sticker. Ja, und wer, wie gesagt, die richtige Beschreibung bzw. Antwort auf die Jubelgeste von Joscha Wackelmann hat, den finde ich in diesem Chat. Und dann kann es sein, dass wir noch ein bisschen Adressaustausch vornehmen und euch ein Stickerpaket zugeschickt wird.
So machen wir es. Und wir schließen diese feine kleine Runde mit nochmal ein bisschen Halbwissen zum FC Basel.
Das ist immer stark.
Das sind ja die Rot-Blauen. Mhm. Warum ist denn... Ja, nee, nicht warum, sondern ich weiß warum. Es hat mit dem Ruderclub vom FC Basel zu tun, weil die auch schon diese Vereinsfarben haben. Und einige Mitglieder des Ruderclubs waren dann bei der Gründungsversammlung des Fußballclubs FC Basel dabei. Ja. Aber es gibt noch einen viel berühmteren Club, der auch Rot und Blau in seinen Vereinsfarben hat, auf seinem Trikot hat. Und das ist der große FC Barcelona. Und es hat auch mit dem FC Basel zu tun. Sagt zumindest die Legende.
Die Blaugrana. Ja, einmal blau, einmal granatrot, das ist natürlich auch das farbliche Setting des FC Barcelona und ein gewisser Hans Gamper, der soll dafür verantwortlich sein, der war nämlich Mitglied in dieser Rudertruppe von Basel, hat bei Basel Fußball gespielt und ist dann nach Spanien gegangen, hat den FC Barcelona mitgegründet, ganz tragische Geschichte, denn er ist heute so ein bisschen... ich habe vor kurzem darüber auch eine Dokumentation gesehen. Er ist nicht mehr so, also er ist nicht dieser gefeierte Initiator des großen FC Barcelona Gründer und so weiter, denn er hat im weiteren Verlauf der Historie dann doch auch ein paar schwierige Abzweigungen genommen und ist nicht mehr ganz so gut gelitten, meine ich zu wissen in diesem Kontext. Anyway, ist jetzt schon viel zu weit weg von dem, was wir eigentlich besprechen wollten. Also. Hans Gamper jedenfalls wurde abgefragt von dem Kollegen so neben mir und ich konnte ausnahmsweise mal liefern.
Rot und Blau morgen gegen Rot und Weiß. Ja. Wir schauen zu, ihr schaut zu, denken wir, gehen wir davon aus, schaut bei uns rein. Wir haben uns, glaube ich, haben euch jetzt alles auf den Tisch gelegt, was wir morgen haben müsst, haben könnt zu diesem Spiel zum VfB Stuttgart. Da bleibt uns nur noch zu sagen, schaut beim nächsten Mal wieder rein oder empfehlt uns weiter im Real Life oder als Audioformat gibt es diese nette Stunde nochmal zum Nachschauen, zum Nachhören. Und dann sind wir vor der Partie gegen Feyenoord, oder?
Achso, ja, hier in diesem Räumchen vor dem wunderschönen Neckarstadion sind wir dann auch gegen Feyenoord.
Nee, Fenner ist das.
Fenner? Oder? Fenner vor Feyenoord? Irgendwas mit F. Wir werden rechtzeitig wieder hier sitzen, das können wir euch versprechen.
Ja. Ja? Uns hat Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schönes Spiel morgen.
So sieht's aus, schönen Abend.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlitsch, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.